Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zum heutigen Freisprecher hier auf pH 88,4. Am Mikrofon ist für euch Leon und die kommende Stunde werden wir über Sehbeeinträchtigung sprechen. Ich selbst bin kein Experte, denn ich habe das Glück, dass meine Augen noch immer tadellos funktionieren. Aber selbstverständlich habe ich für euch ein paar Informationen zusammengetragen und, weil es immer besser ist, mit als Übermenschen zu sprechen, mir auch eine Expertin ins Boot geholt. Mit Manuela Prus konnte ich über ihre Sehbeeinträchtigung sprechen, welche Hilfsmittel ihren Alltag vereinfachen und was das alles mit dem immer wieder aktuellen Thema Digitalisierung zu tun hat. Nun müssen wir aber erst einmal darüber sprechen, mit welchen Begrifflichkeiten wir es bei unserem Thema zu tun haben. Auf der Webseite des Blinden- und Sehbehindertenvereins Südbaden findet sich unter dem Reiter Definition eine ganze Menge an Begrifflichkeiten. Da stehen die Wörter Sehbeeinträchtigung, Sehbehinderung, Sehschwäche oder auch Blindheit. Aber keiner dieser Begriffe vermag tatsächlich etwas über die tatsächliche Sehfähigkeit auszusagen. Von Sehbehinderung spricht man übrigens erst, wenn das Sehen um einen gewissen Grad beeinträchtigt ist und wenn diese Beeinträchtigung dauerhaft ist. Ja, und wann von welchem Terminus zu sprechen ist, ist in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich festgelegt. So gilt beispielsweise als sehbehindert, wer weniger als 30% oder er gilt als blind, wenn weniger als 2% Sehfähigkeit vorhanden sind. Die WHO unterscheidet 5 Stufen, auf deren letzter Stufe, die Stufe 5, die Blindheit steht. Blindheit hier übrigens medizinisch als Amaurose bezeichnet, wenn die Wahrnehmung von Lichtschein fehlt. Ja, in Deutschland leben rund 155.000 Blinde und fast 1 Million sehbehinderte Menschen. Jedes Jahr erblinden über 20.000 Menschen, die meisten davon erst im deutlich hohen Alter ab 60 Jahren oder älter. Detaillierte Zahlen findet ihr übrigens auf der Seite des Blinden- und Sehbehindertenvereins unter bsvsb.org. Gnarls Barclay singt von der blinden Mary, die er bewundert und heiraten möchte. Bereits verheiratet und ebenfalls bewundernswert ist auch die Frau, mit der ich für euch reden und sehr viel lernen durfte. Manuela Prus, geboren in den 1960er Jahren, Mutter zweier Kinder. Ihr werdet sie noch genauer kennenlernen. Hier stellt sie sich schon einmal ein wenig selbst vor.
Ich bin eigentlich, wie gesagt, ein positiver Mensch. Guck, dass ich immer mit jedem gut auskomme. Ja, ich versuche natürlich auch eine beruhigende Position zu haben, dass ich auch, wenn dem Schritt wie die Situation ist, dass ich auf diejenige beruhigend einwirken kann. Ich esse gerne Italienisch. Ja, ich höre gerne Oldies, ich höre natürlich auch gerne mal was Neues. Also ich bin ein bisschen gemischt, sage ich jetzt mal. Bis auf Klassik oder so Hardrock oder Heavy Metal oder so, grusch das nicht, aber halt so Pop und ja, deutsche Musik. Ich versuche natürlich das zu machen, was möglich ist. Auf jeden Fall. Ich probiere auch aus. Ja, also ich habe eigentlich im Normalfall, sage ich jetzt, groß keine Angst, irgendwas auszuprobieren. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und wenn es klappt, ist es toll.
Schlecht sehen konnte ich schon immer gut, hat Manuela einmal der Lokalzeitung gesagt. Wie schlecht, das hat sich im Laufe ihres Lebens geändert.
Also ich konnte als Kind, sage ich jetzt mal, das hat sich dann hochgradig sehbehindert genannt, noch mehr erkennen. Ich konnte jemanden erkennen, der vor mir gestanden ist, auch mal die Haarfarbe konnte ich erkennen, was für eine Frisur er gehabt hat, noch ein bisschen so die Gesichtspartie, Augenfarbe jetzt nicht mehr, weil das war dann doch zu klein. Dann konnte ich, wie gesagt, auch Farben noch erkennen. Ich konnte auch noch gewisserweise dementsprechend, wie groß die Schrift gewesen ist, auch die Schwarzschrift dazu, konnte ich zum Teil noch lesen. Ich konnte mich, ohne Hilfe, ohne Stock, also ohne Blindenstock zurechtfinden. Ich habe auch noch, wenn jetzt zum Beispiel eine Straßenbahn in Stuttgart eingefahren ist, wo ich auf der Schule ja war, dann konnte ich auch noch die, dementsprechend, wie es Licht gefallen ist, die Linie noch erkennen, welche Zahl, ob es die 9, die 5, die 12 oder sowas war. Also es, ja, ich konnte noch Blumen erkennen. Also so das Bunte halt, die Farben. Das ist irgendwann mit der Zeit alles jetzt schlechter geworden.
Heute nimmt Manuela die Welt um sie herum so wahr.
Das heißt, ich sehe noch hell und dunkel. Ich sehe noch, ja, sage ich jetzt, Schatten. Dementsprechend, wie weit derjenige von mir weg sitzt, dann kann ich noch den Schatten sehen. Weil zu weit, wenn ein paar Meter weg ist, dann ist alles verschwommen, alles im Nebel, da sehe ich dann nichts mehr. Und was ich noch sehe, ist, wenn ich jetzt meine Hand bewege, so meiner Hand ein bisschen folge zum Beispiel, mit meinem Auge, diese Bewegung sehe ich dann auch noch. Aber nur, wenn ich es direkt so vor mich hin halte.
Ich sitze hier jetzt ungefähr so einen knappen halben Meter von dir entfernt. Das heißt, mich kannst du nicht mehr wahrnehmen.
Nicht mehr. Also du bist wenigstens so, sage ich jetzt, im Nebel. Also einen ganz leichten Schatten sehe ich nur, aber halt überwiegend mehr neblig.
Wie es dazu kam, beschreibt sie folgendermaßen.
Es ist mein Sehnerv. Mein Sehnerv wird fast nicht mehr durchblutet. Also ich war 9 Monate alt, als ich eine Augeneinblutung gehabt habe. So ist das wohl der richtige Begriff. Das heißt, im Hintergrund oder von meinem Augenhintergrund, da war Blut und das musste punktiert werden. Dabei haben sie mir meinen linken Sehnerv durchgetrennt. Also links habe ich noch gar nie was gesehen. Und der rechte haben sie damals halt dabei verletzt. Ist passiert. Durch das ist der halt ja wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr richtig durchblutet.
Die Beschreibungen zur eigenen Wahrnehmung bleiben natürlich immer sehr abstrakt. Ich selbst habe bei meinem Besuch bei Manuela ein paar Brillen des Blindenvereins aufziehen dürfen, um mir ein konkreteres Bild von den unterschiedlichen Sehbehinderungen machen zu können. Wenn ihr das auch einmal selbst ausprobieren wollt, dann könnt ihr das mit der App SIBA simulieren. Die App SIBA, Simulation bei Augenerkrankungen von der Novartis Pharma GmbH, simuliert Augenerkrankungen, indem sie über die Smartphone-Kamera unterschiedliche Filter legt. Außerdem liefert sie Infotexte zum Auge sowie zu einigen Augenerkrankungen. Ihr könnt die App sowohl auf euren Apple-Geräten als auch mit Android nutzen. Einfach SIBA eingeben in eurem Store. Nun aber zurück zu Manuela. Ihre Sehfähigkeit bedeutete für sie bereits in jungen Jahren, dass ihre Biografie nicht die üblichen Wege nehmen würde.
Ich war in der Förderschule, schon von der ersten Klasse an. Ich war aber nicht in Stuttgart alleine, sondern ich war in Heiligenbronn bei Schramberg im Schwarzwald. In der Blinden- und Sehbehindertenschule. 10 Jahre lang habe ich da meine Grundschule und Hauptschulabschluss gemacht und dann bin ich nach Stuttgart, um meine Ausbildung dort zu machen als, ja, früher hieß es jetzt Telefonistin und Bürogehilfin, jetzt heißt es ja irgendwas mit Telekommunikationsmarketing oder was weiß ich. Also hieß es halt noch anders und das habe ich auch 3 Jahre meine Ausbildung dort gemacht. Nikolauspflege, so hieß die Einrichtung, da wo wir halt untergebracht waren, und so ein Internat.
Also es ist ein Internat, das ist nicht so, wie man das von den Behindertenwerkstätten oder so kennt, sondern es ist...
Dass man immer wieder heimgeht.
Ja, zum Beispiel.
Nein, Nein. Wäre zu weit weg. Täglich 3 Stunden Zug fahren hin und zurück.
Von allen blinden Menschen hierzulande im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 60 Jahren haben gerade einmal 30%, also rund ein Drittel, einen Arbeitsplatz. Und auch für Manuela war das gar nicht so leicht.
Und dann bin ich natürlich wieder dann zu Hause gewesen, habe Bewerbungen geschrieben, noch und nöcher. Und ja, natürlich, man kriegt halt viele Absagen. Und irgendwann habe ich dann auch mit meinem Kollegen telefoniert oder gesprochen, auch von meiner Schule her, ein Klassenkamerad, der sagt zu mir, weil der war schon berufstätig, und der hat zu mir gesagt, ja, bewerb dich doch mal bei der Bundespost, hieß es damals noch. Mal Post- und Fernmeldeamt zusammen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und dann hatte ich eine Einladung für ein Vorstellungsgespräch und dann bin ich dort eingestellt worden als Schreibkraft. Das heißt, ich habe Briefe geschrieben, die andere diktiert haben vom Haus, vom Arbeitgeber. Ja, das habe ich so ein halbes Jahr gemacht und dann war meine Probezeit rum und dann hat es geheißen, ja, sie würden mich ja gerne übernehmen, aber ich bin da zu schlecht dafür. Also es war einfach so, es war nicht mein Ding zu schreiben. Ja, und dann ging das hin und her und dann wurde dann das irgendwie organisiert, dass ich nachher dann an die Telefonzentrale von der Bundespost gekommen bin. Davor noch einen Computerkurs gemacht, mein erster.
Der erste, das war dann wann ungefähr?
1986 war mein erster Computerkurs. Und danach bin ich dann im Prinzip dann an die Telefonzentrale gekommen, weil den Computer mussten ja nun alle Daten eingegeben werden von Telefon, von Nebenstellen, von Namen, von Tätigkeiten, was die Leute alle machen und. Und danach bin ich dann, wie gesagt, als ich das gemacht hatte mit jemand zusammen von der Telekom, bin ich dann an die Telefonzentrale. Habe das 20 Jahre gemacht, ungefähr 20, 21 Jahre. Und dann bin ich innerhalb des Betriebes, habe ich dann gewechselt in Beratung und Verkauf von Telefonanschlüssen, Handyanschlüssen und so weiter. Bin zwischenzeitlich in Erwerbsminderungsrente.
Und so könnt ihr euch den Arbeitsalltag vorstellen.
Ich war, wie gesagt, in Beratung und Verkauf tätig. Das heißt, die Kunden haben angerufen, haben nachgefragt über ihren Auftrag vielleicht oder auch Rechnung oder sie wollten Beratung haben für ein neues Produkt und. Und dafür hatte ich an meinem Arbeitsplatz einen Computer stehen mit einer speziellen Software, mit einem Screenreader. Screenreader bedeutet, dass diese Software praktisch den Bildschirm ausliest, was auf dem Bildschirm drauf ist, mit einer Sprachausgabe dazu und mit einer sogenannten Braillezeile. Braillezeile ist eine Funktion, wo praktisch das, was auf dem Computer, auf dem Bildschirm dargestellt wird, auch auf so einer Zeile dargestellt wird, dass man das nachlesen konnte. Also es ist eine Zeile mit 80 Module und bei diesen Modulen kamen dann so Stiftchen hoch als Punkte. Und darauf stand dann im Prinzip meine Tastatur, die dann auch mit Punkte markiert waren, damit man so die Grundstellung findet und auch das Z und was weiß ich alles. Und vorne dran war dann nochmal der Bildschirm und unterm Schreibtisch der Rechner.
Und dann hast du auf dieser Tastatur wahrscheinlich mit ganz normal Zehn-Fingersystem gearbeitet.
Genau, das, was ich in der Schule gelernt habe. Und das Programm, mit dem ich da gearbeitet habe, das war natürlich zum Teil auch angepasst, damit man nicht, weil es musste ja schnell gehen, damit man die Informationen hat, die der Kunde braucht und die ich natürlich auch brauche, nicht nur der Kunde, sondern auch ich, war im Prinzip diese Programme von einer speziellen Firma angepasst. Das heißt, dass ich mit einem Shortcuts zum Beispiel auf das Produkt gesprungen bin, damit ich gesehen habe, der Kunde hat jetzt, was weiß ich, ein Magenta zu Hause oder Call & Surf, wie auch immer die Produkte früher alle hießen. Nebendran stand dann noch die Rufnummer und wann der Kunde den Vertrag damals abgeschlossen hatte oder eine Veränderung war zum Beispiel. Und dann konnte man da vorne dran machen, so ein Plus, dann muss man das aufklappen, dann hat man unten drunter gesehen, was in diesem Produkt praktisch noch enthalten ist, ob das eine sogenannte Clip-Funktion hat. Clip-Funktion bedeutet, dass die Rufnummer erkannt wird, wenn man irgendwo anruft oder ob die Rufnummer unterdrückt ist oder also alles Mögliche halt und was für Optionen der noch dazu
und hat. Und das wurde alles auf dieser Zeile
dargestellt, genau.
Okay. Auf die Braille-Zeile an der Computertastatur werden wir später noch einmal zurückkommen. Nun hören wir aber zunächst Mumford & Sons mit Blind Leading the Blind. Mumford & Sons singen davon, wie wir als Gesellschaft nach und nach füreinander blind werden und so auch die Fähigkeit verlieren, uns umeinander zu kümmern. Sich kümmern, das bedeutet in einer Gesellschaft eigentlich immer auch, auf die vermeintlich Schwächeren Rücksicht zu nehmen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und das heißt für Menschen wie Manuela ganz konkret, Dinge an die Hand zu bekommen, um allein mobil zu sein. Wenn Manuela in ihrer Stadt unterwegs ist, nutzt sie Hilfsmittel und orientiert sich auf unterschiedliche Art und Weise.
Ich habe einen Blindenlandstock, der vorne dran eine Kugel hat und mit dem ich den Boden abtaste, mit dem ich praktisch ein bisschen breiter als mein Körper pendel, damit ich auch Hindernisse, die links und rechts von mir kommen, mitbekomme. Und dazu habe ich ein spezielles Training gemacht. Ein Orientierungs- und Mobilitätstraining nennt sich das. Also die Stadt überhaupt wahrnehmen. Die Altstadt zum Beispiel hat ja sehr enge Gassen und sehr hohe Häuser. Und wenn man da durchläuft, das hört man. Und man, sage ich jetzt immer, man spürt es auch. Wie eng zum Beispiel eine Gasse ist. Man merkt einfach, ist die Gasse jetzt, die Häuser nah beieinander oder ist es alles weiter? Weil, ja, ich sage immer, man fühlt es und man hört es. Kommt darauf an, wie es klingt. Und Läden erkennt man natürlich im Sommer viel besser, weil da stehen die Türen offen. Dann riecht man mal einen Bäcker, man riecht mal, sage ich, ein Bekleidungsgeschäft, erkennt man am Geruch, Schuhe kennt man am Geruch. Also man kennt vieles eigentlich wirklich am Geruch in der Stadt. Und wie gesagt, durchs Hören halt, ganz, ganz, das ist natürlich ganz wichtig, dass bei vielen Leuten ist es natürlich schwierig in der Stadt, dass man vielleicht dann auch mal einen Eingang mitkriegt oder so. Manche Eingänge kriegt man sehr gut mit, weil sie in dem Moment, wenn sie vielleicht auch gerade aufgehen, der Geruch des Ladens kommt, dann weiß man, okay, man ist jetzt, also wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt, was weiß ich, in der, wie heißt denn die Straße, Hussenstraße, glaube ich, oder Karstadt ist. Ne? Und wenn ich dann praktisch im Prinzip in der Höhe vom Karstadt bin, oder vielleicht dann ziemlich nah an der Wand bin, weil da ist es sehr breit. Und wenn ich ziemlich nah praktisch beim Karstadt laufe und da geht die Tür auf, dann merke ich, okay, da kommt so warme Luft raus, zum Beispiel. Mhm, mh. Und da ist jetzt der Eingang und im Normalfall weiß ich dann, dass ich zumindest mal beim Karstadt bin, weil man lernt die Wege kennen, die man öfters geht.
Und für deine direkte Umgebung auf diesen Wegen benutzt du eben diesen Langstock.
Genau, auf jeden Fall. Ohne geht gar nicht mehr. Wäre viel zu gefährlich für mich und die Leute.
Mir ist sowohl auch in einem Südkorea-Artikel das aufgefallen, aber auch zu Hause ist mir das aufgefallen, dass jetzt viele Bushaltestellen baulich verändert werden, indem diese, ich nenne sie jetzt mal, großen weißen Steine in den Boden eingelassen werden. Was hat es denn mit denen ganz genau auf sich?
Das sind Orientierungshilfen für uns Blinde und Sehbehinderte. Die sind halt unterschiedlich von der Farbe her. Natürlich, wenn sie weiß sind, dann muss links und rechts nebendran dunkel sein, der Kontrast für die Sehbehinderten, dass sie das aussehen. Nennt sich Leitlinien. Die Leitlinien, das gibt welche mit Noppen. Es gibt welche mit, wie nennt sich das, Streifen?
So Rillen.
So Rillen, ja. Genau, nicht Streifen, sondern Rillen sind das, genau. Und dementsprechend, wie so eine Leitlinie führt, also gelegt ist, weiß man zum Beispiel, okay, die Richtung kann ich jetzt laufen. Und wenn sich irgendwas verändert, dann gibt es eben diese mit Noppen, die nennen sich Aufmerksamkeitsfelder. Und da weiß man, okay, da zweigt vielleicht jetzt so eine Leitlinie ab. Mhm. Das heißt, man muss da mit dem Stock fühlen, wo geht es jetzt weiter? Und dann kann man sich die Richtung drehen, wenn es die richtige Richtung ist, wo man hin muss, natürlich, umdrehen und dann praktisch der Leitlinie weiter folgen. Und zum Beispiel an der Bushaltestelle ist es dann so, dass praktisch diese Leitlinie direkt auf ein Feld führt, wo praktisch die erste Türe vom Bus halten sollte.
In Freiburg wurden zuletzt die Bushaltestellen Höllentalstraße in Dittenweiler sowie Scherrerplatz im Stadtteil Haslach auf die eben beschriebene Weise mit Leitlinien ausgebaut. Nach und nach möchte die VAG ihr gesamtes Netz entsprechend anpassen. Dafür benötigt eine Stadt auch die Hilfe engagierter Bürger. Denn oft ist den Verantwortlichen gar nicht bewusst, an welchen Ecken es klemmt und welche Lösungen Abhilfe schaffen. Und an dieser Schnittstelle ist Manuela sehr aktiv.
Du bist sachkundige Bürgerin im Beirat für Menschen mit Behinderung. Ist das jetzt so richtig?
Ja, genau. Es hört sich richtig an.
Was genau ist denn da deine Aufgabe? Was nimmst du dort für Aufgaben wahr?
Also ich bin sachkundige Bürgerin. Ich bin jetzt für die Belange der Blinden und Sehbehinderten zuständig. Wenn jetzt zum Beispiel in Konstanz irgendwelche akustischen Ampeln, sogenannte Blindenampeln, nicht richtig funktionieren, versuche ich mich darum zu kümmern, dass das auch richtig gemacht wird. Dann werde ich zum Beispiel auch, wenn jetzt irgendwelche bauliche Veränderungen sind und irgendwo Blindenleitlinien gelegt werden, werde ich jetzt auch vom Tiefbauamt zu Rate gezogen. Das heißt, die rufen mich an, wir haben das und das geplant. Könnt ihr mal drüber schauen über den Plan? Und dann kriege ich das zugeschickt per Mail meistens. Und klar, Pläne lesen selber kann ich nicht. Aber mein Mann, also der Roland, guckt dann mit drauf und schaut sich das an. Und wenn wir selber beide auch nicht weiterkommen und sagen, oh, weil ich mache das noch nicht so lange mit diesen Dingen, dann hole ich mir natürlich Rat ein von unserem Blinden- und Sehbehindertenverein, der in Freiburg sitzt. Und schickt es denen dann weiter und die gucken dann auch mal drüber und sagen, okay, das ist in Ordnung, so kann man so lassen. Jetzt habe ich übermorgen eine Begehung, weil die haben da beim Richtung Tägerwil, Zoll, da haben sie was nicht richtig gemacht. Und es gibt ja verschiedene, sage ich jetzt, Normen, wo man sich dran halten kann, wo, was weiß ich, dann wie eine Leitlinie gelegt werden muss, wie breit, wie schmal oder welche Richtung oder, ne, gibt es ja. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo praktisch keine DIN-Norm gibt, wo man praktisch individuell eine Lösung finden muss, wie macht man das am geschicktesten. Und da ist jetzt im Prinzip das, was ich jetzt mir da was angucken muss, weil das wohl da irgendwas nicht richtig berücksichtigt wurde, speziell bei der Blindenleitlinie. Und das muss ich mir jetzt, wie gesagt, erstmal vor Ort angucken, was die da genau meinen.
Wie gehst du dann vor? Gehst du dann tatsächlich vor Ort und läufst mal den Leitlinien entlang?
Genau, richtig. Also ich gehe vor Ort und dann gehe ich mal zumindest mal ein Stück der Leitlinie an, bis zu dem Punkt, wo die wohl praktisch gemeint ist, was sie nicht bedacht haben. Und dann guckt man sich das im Prinzip also an und sagt, okay, man muss das so und so machen. Das wäre geschickter, wenn und so. Aber ich muss sagen, ich muss unser Tiefbauamt echt loben. Zwischenzeitlich, weil ich jetzt ein bisschen ja mehr mitkriege, was gemacht wird und wie die arbeiten. Da muss ich echt sagen, unser Tiefbauamt ist da eigentlich wirklich sehr gut drin, das richtig zu machen. Und wie gesagt, zwischenzeitlich wissen sie, dass ich da bin für sowas und dass sie sich an mich wenden können.
Das heißt, die Kooperation besteht, also ja. Sie nutzen deine Sachkenntnis. Sie nutzen
meine, genau, richtig.
Muss ich mir das als eine Art Ehrenamt vorstellen oder bist du tatsächlich damit irgendwie Teil, keine Ahnung?
Nee, ist ein Ehrenamt.
Obwohl also so langsam vieles in der innerstädtischen Infrastruktur ins Rollen kommt, gibt es noch einiges zu tun, bis wir in der Breite eine Mobilität für alle erreicht haben. Kommen wir also von der großen Weiten weg zurück in die eigenen vier Wände. Denn neben dem bereits erwähnten Blindenlangstock gibt es noch vieles mehr, das Manuela und vielen anderen Menschen das Leben erleichtert. Welche Möglichkeiten es gibt, hören wir nach Aerosmith und Blind Man.
Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen auf pH 88,4.
In unserer Freisprechersendung heute sprechen wir über Sehbeeinträchtigungen. Ich habe Manuela gefragt, welche Hilfeleistungen ihr der Bund zur Verfügung stellt.
Ja, also ich kriege dieses Blindengeld, mit dem praktisch, mit dem Blindengeld. Das, sagen wir so, das Blindengeld ist dafür da, dass wirklich, wenn jetzt speziell für blinde, sehbehinderte Leute oder blinde Leute, wenn der speziell irgendwas braucht, was halt unsere Hilfsmittel halt nicht gerade billig sind oder ja, günstig sind, die sind dementsprechend sehr teuer, dass man zum Beispiel sich sowas anschaffen kann, wenn zum Beispiel ein Teil, was von der Krankenkasse nicht bezahlt wird. Oder für Taxifahrten, wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt zum Arzt und da gehe ich so selten hin zu dem einen Arzt, da finde ich den Weg jetzt nicht so schnell, dann kann ich sagen, ich fahre mit dem Taxi hin. Ne, zum Beispiel ist für Taxifahrten oder auch Haushaltshilfen zum Beispiel, wenn jetzt jemand alleine ist und eine Haushaltshilfe braucht, dann ist das Geld auch für das da zum Beispiel.
Welche Hilfsmittel gibt es denn nun? Manuela hat mir einige davon gezeigt und erklärt. Beispielsweise eine Art Ring mit kleinen Zacken dran, um Socken vorzusortieren.
Sockensortierer.
Du steckst die Socken dort rein, bevor du sie in die Wäsche gibst.
Genau.
Und dann kommt das so in die Waschmaschine.
Ja, genau.
Oder ein kleines längliches Gerät zur Bestimmung von Farben.
Dunkelrotbraun.
Nein, ich einen Knopf.
Helligkeit 2,0. Farbton 1,9. Sättigung 4,0.
Wenn jetzt du wissen willst, hat das, was du, der Pulli oder das Handtuch oder was weiß ich, was du halt scannen möchtest, mehrere Farben. Dann drückst du einfach drauf und fährst dann im Prinzip so, dem so und so mal entlang. Und dann gibt es so. Und dann hört man, dass es verschiedene Farbtöne sind. Also, dass praktisch der Pulli, was weiß ich, mehrere Farbe hätte oder so.
Außerdem nutzt Manuela eine spezielle Prägezange, die in Brailleschrift für sie lesbare Etiketten prägt, die sie dann beispielsweise am Trockner anbringt. Mit der Brailleschrift beschäftigen wir uns gleich noch genauer. Denn neben dem Lesen über Braille gibt es noch einige akustische Hilfsmittel, wie dieser sprechende Taschenrechner.
5, 8, 2, plus 4, 5, 6 ergibt 1038.
Erinnert mich ein bisschen an die sprechende Armbanduhr meiner Oma.
Ja, sowas habe ich auch noch.
Aber sind Dinge wie solche sprechenden Geräte eigentlich noch aktuell?
Heute habe ich ein Handy. Das Smartphone, ein iPhone, hat eine Sprachausgabe integriert, die nennt sich VoiceOver. Da kann ich zum Beispiel jetzt auch Siri sagen, was sie rechnen soll. Ne? Dann sage ich, rechne 5 mal 25.
5 mal 25 ist 125.
Zum Beispiel.
Nachrichten.
Dann habe ich natürlich auch, klar, Nachrichten.
Nachrichten. WhatsApp. 1 neues Objekt.
WhatsApp.
Uhr, 22. Notizen.
Was halt jeder halt so hat, ne? Und dann habe ich noch, was ich noch speziell habe, ist
Kurzbefehle. KNFB-Reader.
Ein KNFB-Reader, das ist ein Programm, wo ich dann was fotografiere, ein Blatt zum Beispiel, und dann liest mir das Programm das vor, was da drauf steht. Also man kann beim KNFB-Reader kannst du auch auf Automatik stellen, also automatisch heißt es, glaube ich. Und dann gibt es immer Geräusch, so, und wenn er den Text erfasst hat, dann heißt es, bitte halten Sie still. Und dann musst du stillhalten und dann fotografiert es und dann wird es vorgelesen. Ja, dann habe ich die CodeCheck-App. Die CodeCheck-App ist ein Barcode-Scanner. Kann aber natürlich noch viel mehr, weil die CodeCheck-App, da scannst du nicht nur die Barcode und dir sagt dir das, was du für ein Produkt in der Hand hast. Denn My Eyes, Be My Eyes heißt die App. Das ist eine App, die, wenn ich jetzt irgendwo bin und ich habe mich komplett verzettelt und weiß wirklich nicht mehr, welche Richtung ich gehen muss, dann mache ich die an, dann schaltet sich automatisch ein Bildschirm, glaube ich, mit an und dann gibt es da auch sehende Leute in dem Programm, also die sich da auch mit angemeldet haben auf der App. Und dann kannst du mit der Kamera so rumschwenken, ne, und die, dann guckt derjenige, wo du bist und kann dich gegebenenfalls leiten, zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt, es gibt ja manche Leute, die haben so Barcode-Scanner-Apps nicht unbedingt, die wollen wissen, was für ein Produkt, was sie gerade in der Hand haben, weil sie es halt nicht erkennen können. Den kann man da auch mit der Kamera drauf und derjenige kann dann sagen, was weiß ich, das ist das Ravioli. Oder so,
okay. Zum Beispiel. Das heißt, man tritt dann über diese App mit sehenden Personen in Kontakt und die helfen einem dann weiter.
Genau. Okay. Richtig, das ist so eine App. Ja, das
Sound
ist
of Magic.
Sound of Magic ist ein tolles Spiel.
Darf auch nicht fehlen.
Ja, das ist ein Spiel. Ich mach's dir mal auf.
Wir werden nun heruntergeladen.
Hinweis, Information.
Aber es ist jetzt blöd. Ich hätte dir sonst vorgeführt, das Spiel. Also das können wir Blinde und Sehbehinderte oder blinde Leute auch bedienen, weil das einfach geführt wird, dass derjenige halt sagt, nach rechts wischen findest du das und das, nach links wischen findest du das und das, nach oben wischen ist aktivieren vielleicht oder so. Das ist also ein tolles Spiel, mehr so ein Fantasy-Spiel.
Ich finde, an dieser Stelle merkt man besonders gut, welch ein Segen der digitale Wandel sein kann, wenn wir die technologischen Innovationen eben entsprechend einsetzen. Diese Apps sind dabei nicht einfach nur Spielereien, sondern haben einen erheblichen Einfluss auch auf das Sozialleben. Wie? Das möchte ich anhand der Lieblings-App von Manuela, nämlich der App Greta, demonstrieren. Senait Debese gründete 2013 die Firma Greta und Starks und hatte eine ganz große Vision. Auch Menschen mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen sollen ganz normal ins Kino gehen können und eben aus dem regulären Angebot wählen können. Denn vor der App gab es kaum geeignete Fassungen, die im Kino liefen und wenn, dann nur in großen Städten und das auch noch an sehr wenigen Terminen im Jahr, meist zu absolut unmöglichen Zeiten. Das hat sich nun grundlegend geändert, denn inzwischen sind, auch dank weitreichender Kooperationen über viele Filmverleihe hinweg, weit über 500 Filme in dieser App verfügbar.
Greta funktioniert so, also das ist eine App fürs Kino, wo spezielle Filme mit einer Audiodeskription ausgestattet ist, also jetzt speziell für uns Blinde. Es gibt natürlich auch dieses Greta und Starks, oder das heißt jetzt, glaube ich, nur noch Greta. Ist auch für Hörgeschädigte mit Untertitel dann, wo das dann eingeblendet wird auf dem Handy mit praktisch das, was gesprochen wird, in Schriftform. Und die Audiodeskription ist die akustische Bildbeschreibung. Das heißt, es sind Szenen, werden beschrieben, die wir nicht sehen können. Oder auch Personen, wie sie aussehen. Oder wenn derjenige ins Auto steigt und man sieht es nicht. Oder also einfach diese akustische Bildbeschreibung. gibt es auch im Fernsehen bei vielen Programmen, also bei vielen Filmen und so. Und das heißt, ich lade mir den Film runter, den ich da, wo ich jetzt sehen möchte im Kino, wenn der in Greta drin ist, dann lade ich mir den runter. Gehe natürlich da mit meinem Handy und einem Kopfhörer ins Kino. Und wenn der Film dann anfängt, dann nehme ich meinen Kopfhörer für eine Seite natürlich, weil mit dem anderen muss ich ja noch dem Dialog folgen können. Und starte dann praktisch diesen Film so meistens so in der, bei uns gibt es ja noch in Konstanz eine Eispause. Da starte ich dann den Film und dann synchronisiert Greta mit dem Film und gibt dann ein Zeichen, wenn er praktisch synchronisiert hat, so einen kleinen Piepston, und fängt dann an zu sprechen.
Die kleine Firma, die Greta und Starks entwickelt hat, versucht, ihr Angebot laufend zu erweitern und bietet inzwischen auch Hardware fürs Kino an. Näheres findet ihr, wenn ihr in eurer Suchmaschine die Begriffe Greta und App eingebt. Wenn Manuela nicht ins Kino geht oder Hörbücher hört, dann liest sie auch sehr gerne. Damit das überhaupt möglich ist, müssen alle Zeichen haptisch, also fühlbar sein. 1825 hat deshalb der Franzose Louis Braille die nach ihm benannte Braille-Schrift entwickelt. Diese besteht aus Punktmustern, die, meist von hinten in das Papier gepresst und dadurch mit den Fingerspitzen als Erhöhung ertastbar sind. Jedes Zeichen besteht dabei aus 6 Punkten. 3 in der Höhe mal 2 Punkte in der Breite. Auf diese Weise lassen sich also 64 Variationen bilden. Es sind also 64 verschiedene Zeichen darstellbar. Da zum Beispiel die Zahlen genau gleich sind wie andere Zeichen in diesem System, gibt es quasi ein Extrazeichen, das eine Zahl ankündigt. Wer sich das jetzt nicht so richtig vorstellen kann oder das lieber noch einmal als Übersicht haben möchte, der findet auf Wikipedia einen guten Überblick. Aber wie kommt man denn nun an Bücher in Brailleschrift?
Musst du die extra irgendwo anfordern oder wie läuft das, wenn du so ein Buch haben möchtest?
Die leihe ich mir aus in einer Hör- und Punktschriftbücherei. Also ich kann mir dort auch Hörbücher ausleihen, es kostet nichts. Und das, ja, die werden dann geschickt in diesen Koffern und das kostet auch, Versand kostet auch nichts. Und die kann man dann wieder zurückschicken, wenn man es ausgelesen hat.
Und haben die da alle gängige Literatur oder ist die Auswahl begrenzt?
Die Auswahl ist begrenzt. Dass die nicht alle zumindest mal als Bücher haben können, sorry, geht ja nicht. Da bräuchten die ein Unsummen, weil es gibt, das ist jetzt nicht nur ein Buch, das ist nur ein Band von einem Buch.
Okay.
Das sind normalerweise, bei dem Buch wären es jetzt 5 Bände in der Variante. Das jetzt. Es gibt auch andere Bücher, die sind, ich habe auch schon 12 Bände hier liegen gehabt. Für ein Buch.
Da ist der Tisch voll.
Aber so 6 Stück Bände habe ich, wenn es geht, schon meistens hier.
Okay. Und wie lange dauert das, wenn du eins bestellst, bis es da ist?
Normal eine Woche. Ja, weil ich schicke ja erstmal eins hin. Wenn ich eins zurückschicke, das ist, geht immer so im Wechsel. Ich schicke das, was ich ausgelesen habe, hin. Wenn es dort ankommt und bei denen da eingescannt ist, dass es da ist, dann schicken die ein neues raus.
Freisprecher. Der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen. Auf pH 88,4.
Das war der Freisprecher hier auf pH 88,4 zum Thema Sehbeeinträchtigungen. Wie ihr nun im Laufe dieser guten Stunde gesehen und gehört habt, haben sich viele Menschen sehr viele nützliche Dinge einfallen lassen, um Menschen zu helfen und ihnen ein autonomes Leben zu ermöglichen. Ich danke Manuela Bruß für die erhellenden Einblicke und dem Blinden- und Sehbehindertenverein für seine Arbeit. Ich hoffe, ihr da draußen an den Empfangsgeräten habt einiges mitnehmen können und danke euch fürs Zuhören. Bleibt uns und pH 88,4 weiterhin gewogen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Leon mit Genesis und Invisible Touch.